Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank für diese schöne Einleitung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Akademie der Wissenschaften für diese Einladung und freue mich, heute Abend hier in Hamburg zu sein. Ich muss sagen, ich habe mir das Programm angeguckt und ich finde es ganz hervorragend, dass Sie sich dieser Themen annehmen, der Modernisierung Chinas, auch der Frage, der damit verbundenen Frage der Verwestlichung, ob und inwieweit tatsächlich so etwas festzustellen ist. Ich gehöre da persönlich eher zu den Skeptikern, das werden Sie sehen. Auf jeden Fall denke ich, dass man hier in Hamburg auf eine sehr interessante Vorlesungsreihe blicken kann. Und ich freue mich auch, hier den Auftakt machen zu können. Ich möchte jetzt keine weiteren Vorreden mehr machen, sondern gleich in medias res gehen und zunächst einmal ein paar Fakten nennen, die uns mehr oder weniger bekannt sind. In China spielt sich alles, was die Urbanistik betrifft, in einem völlig anderen Maßstab ab als in Europa. Die Städte sind unglaublich groß. Weit über 100 Städte haben schon mehr als 1 Million Einwohner. Das ist gewissermaßen das Großstadtformat. Inzwischen gibt es Leute, die sagen, Großstädte fangen mit 5 Millionen an in China. Wir haben ja so eine steuerrechtlich relevante Zahl von 100.000 in Deutschland, mit der eine Großstadt beginnt. Es gibt bereits mindestens 5 Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohner. Das sind sogenannte Megastädte. Wir wissen, dass 2 dieser Megastädte für sich beanspruchen können, Weltstädte zu sein. Und das ist das bereits erwähnte Shanghai und auch mit ganz großer Sicherheit auch Beijing gehört dazu. Das sind eben Knotenpunkte der globalen Kommunikation. Und inzwischen, wir wissen es vom Pearl River Delta oder auch vom Yangtze, von der Yangtze-Flussmündung, dass sich dort Städteagglomerationen von einer Größenordnung bilden, die für uns einfach unvorstellbar sind. Also wo Zahlen erreicht werden, die etwa dem von ganz Westeuropa entsprechen oder der Einwohnerzahl von der Vereinigten Staaten oder dergleichen. Also in China muss man sich auf große Formate und auf eine enorme Geschwindigkeit einstellen. Ich habe hier aufgezeichnet, dass seit der Öffnung, also vor etwa 30 Jahren, da waren etwa 20% urbanisiert, also 20% der Einwohner Chinas lebten in Städten. Heute sind das 50% und es geht im Sauseschritt in Richtung irgendwie einer Sättigungsgrenze von 70-80% Verstädterung. Wobei auch dort man sagen muss, der Begriff der Verstädterung hat ganz andere Konnotationen. Es gibt viele agrarische, ländliche, rurale Gebiete, die im Grunde eine höhere Einwohnerzahl pro Quadratkilometer haben als unsere Großstädte. Ich möchte hier jetzt nur so kurz eine Theorie über diese Hyperurbanisierung oder diese Hochgeschwindigkeitsurbanisierung anmerken, ohne auf sie weiter einzugehen. Meine Vorstellung, auch ein Stück weit meine Erfahrung, die in dieser Theorie drinsteckt, ist, dass es in China derzeit so etwas wie eine Überlagerung unterschiedlicher Perioden gibt. In Europa haben wir ein periodisches System, gerade in der Soziologie, entwickelt, indem wir unterscheiden im Prozess der Modernisierung eine Gründerzeit. Das ist in Deutschland Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dieser folgt dann eine Phase intensiver Industrialisierung. In der Soziologie spricht man dann von Fordismus. Und dann kommt irgendwie die Postmoderne mit ihrer Dienstleistungs- oder Wissensgesellschaft, in der wir heute leben. Das ist in Europa sozusagen eine Sukzession, eine Aufeinanderfolge. In China findet das alles gleichzeitig statt. Wir haben in China derzeit eine Gründerzeit, aber diese Gründerzeit, die bedient sich moderner Mobilitäts- und Kommunikationstechnologie, all dieser Hochtechnologie, die im 19. Jahrhundert überhaupt nicht existierte. Ja, damals gab es weder Flugzeuge, noch gab es Handy, noch gab es Faxgeräte, Internet schon gar nicht und so weiter. Und das ist natürlich diese Überlagerung sozusagen unterschiedlicher Perioden in ihrer Gleichzeitigkeit, so die Theorie. ist ein Grund dieses Hyperwachstums. Eine Gründerzeit ist immer mit einer Umschichtung der Menschen vom Land in die Stadt verbunden. Und das bedeutet, dass es eine ungeheuer große Zahl sogenannter Floating Population in China gibt, von Menschen, die in die Städte strömen, dort Arbeit suchen. Man versucht, das mehr schlecht als recht irgendwie zu regulieren mit dem sogenannten Hukou-Meldesystem, das eben dazu führt, dass wir zwei Klassen von Menschen haben, Migranten, Arbeitsmigranten in den Städten, die kein Bleiberecht haben, die sozusagen innerhalb von China mit einer Aufenthaltserlaubnis arbeiten können. Und wenn diese ausläuft, müssen sie wieder zurück. Es gibt aber Einstiegsmöglichkeiten in die Stadt, wenn es ihnen gelingt, so viel Geld zu akkumulieren, dass sie sich eine Wohnung kaufen können. Auf dem Markt ist das eine Chance, also das Stadtbürgerrecht dann auch zu bekommen. Ein Ausdruck dieser Hochgeschwindigkeit des Wachstums, ein schönes Beispiel gibt die Stadt Shenzhen in Südchina, eine Stadt, die pro Jahr um durchschnittlich 250.000 Einwohner gewachsen ist. Das muss man sich vorstellen. Das ist also pro Jahr eine Großstadt, die dazugelegt wird, und für diese Menschen muss geplant und gebaut werden. Meine nächste Folie, ich zeige nachher Bilder. Es wird alles, ich bin ein Semiotiker und lese die Stadt als Zeichensystem, und das sind dann eben Bilder, die man liefert. Aber ich muss ein bisschen erstmal Text, ein paar Begriffe anbieten. Und ich möchte die Aufmerksamkeit lenken auf das ganz andere. Also doch in vielen Fällen ist es so, dass die chinesische Stadt just the opposite, also das ganz andere der europäischen Stadt ist. Wir müssen uns klar sein, dass etwa 90%, über 90% der chinesischen Stadtbewohner in geschlossenen Gemeinschaften leben, in gated communities, in geschlossenen Nachbarschaften, die also umzäunt sind, ummauert sind und ein Eingang mit ein Tor mit einem Schlagbaum haben und in der Regel auch bewacht sind. Über 90%. In Vereinigten Staaten, also in Kalifornien, sind das nicht einmal 40% der Menschen, die dort, obwohl die Vereinigten Staaten ja auch schon als sehr weit entwickelt in diese Richtung gelten. In China ist das der normale Zustand. Es ist dort ein Lebensstil, eine Lebensform. In einem Compound, dieser Begriff wird in China sehr viel benutzt, und Compound heißt Verpackung. Man verpackt sich. Und im Grunde sind diese Nachbarschaften urbane Dörfer. Ich weiß nicht, wie viel Zeit bleibt, um das etwas genauer auszuführen. Chinesische Städte wachsen unglaublich kompakt verglichen mit europäischen und erst recht mit amerikanischen Städten. Amerika kennt man den Urban Sprawl. Das heißt also, dieses endlose Ausufern der Städte in so Einfamilienhaussiedlungen. In Shanghai sind inzwischen der Bau von Einfamilienhäusern verboten. Es gibt keine Baugenehmigung dafür mehr. Das hat etwas mit dem großen Landverbrauch zu tun. Und in der Regel ist es so, dass diese Compounds, diese geschlossenen Nachbarschaften, inzwischen Wohnhochhäuser haben, sogenannte Kondominiums mit bis zu 20 Stockwerken. Also die Zukunft ist eine vertikale Stadt, und die Stadt wird auch so entwickelt an den Außengrenzen her, also mit Hochhäusern, in denen die Menschen leben. Nur so kann man verhindern, dass zu viel Agrarland verbraucht wird. Im Schnitt liegt der gegenwärtig der Verbrauch bei 1,5% des gesamten anbaubaren Lands pro Jahr. Und wenn China also so weitermacht wie bisher, haben sie in 100 Jahren fast kein Ackerland mehr. Das ist also eine ganz dramatische Entwicklung. Extreme Wertunterschiede von Böden und Bauten. Also durch diese wachsenden Städte natürlich werden Böden aufgewertet. Gleichzeitig bleibt also, wie in Gründerzeit typisch, die Löhne sehr gering. Und das gibt also ein Gefälle zwischen dem Preis für die Konstruktion von Gebäuden und dem Preis der Grundstücke, die dazu führt, dass man in China erleben kann, wie neue Siedlungen sozusagen in ein Schaufenster gestellt werden. Also der Superblock ist dann wie ein Schaufenster. Man guckt sich das an, man bietet die Gebäude an. Und wenn sie nicht gefallen, wenn sie aus irgendwelchen Gründen, dass das Feng Shui nicht in Ordnung ist oder so, nicht sich vermarkten lassen, werden sie einfach abgerissen und es werden neue Gebäude hingestellt. Das ist etwas, was für uns ganz unvorstellbar ist. Dazu gehört auch, dass der Planungshorizont im Städtebau etwa bei 20, 30 Jahren liegt, bei uns eher bei 50, 60, 70, 80 Jahren. Also man baut sehr, sehr schnell, aber auch mit vergleichbar geringer Qualität und mit äußerst niedrigen Löhnen. Dann auch etwas anderes, da werde ich auch natürlich alles mit Bildern auch nochmal zeigen, was für uns auch sehr, sehr fremd ist, ist das ganze Thema Kollektivismus versus Individualismus. Wenn man in Deutschland also der gehobenen Mittelschicht oder Oberschicht angehört und dann möchte man in einem Haus wohnen, das irgendwie ein Stück weit wenigstens einen als Individuum widerspiegelt, irgendwie besonders ist oder wenn man ein Gebäude kauft. Wir haben also hier Villengebiete, in denen jedes Haus unterschiedlich ist und für uns ist das absolut normal, wir denken da gar nicht drüber nach. In China können wir Wohnsiedlungen, Villensiedlungen sehen. Auch heute werden noch in Shanghai welche gebaut, die eine alte Baugenehmigung haben von vor 2004, wo jedes Haus identisch aussieht, als ob die im Fließband produziert wurden. Und diese Gebäude, diese Häuser sind riesige Villen mit 400 Quadratmeter Wohnfläche und mehr und so weiter. Also durchaus üppig, aber sie sind alles Replikate und keine Unikate. Und man legt gar keinen Wert darauf. Und das ist eben auch etwas, was man sich klar machen muss, dass sozusagen Strategien der Distinktion, sagen wir Soziologen, also des Status, des sich unterscheiden wollens, bei uns individualisiert sind, in China sind sie kollektiviert. Also die Distinktionsstrategien funktionieren auf der Ebene eines Kollektivs, einer Nachbarschaft. Ich zeige das später. Dann Thema öffentlicher Raum ist ein Riesenthema in China, das auch von vielen Experten dort diskutiert wird. Ein Faszinosum. Was ist öffentlicher Raum? Wie unterscheidet er sich von offenen Räumen, von bloßen Funktionsräumen? Also das Thema der Zivilgesellschaft kommt dort mit ins Spiel, des Anspruches der Nutzung des Raumes und der freien Rede im Raum. Ein Riesenthema. In China tut sich da was, aber man sollte dort mit China vielleicht auch Geduld haben. Dann chinesische Extraversion. Für uns ist auch Extraversion im Städtebau oder im Stadterleben etwas ganz Selbstverständliches. Wenn wir gerade durch mittelalterliche oder altbürgerliche Innenstädte gehen, dann erwarten wir selbstverständlich, dass da Gebäude stehen mit Fassaden. Mit dekorierten Fassaden, die irgendwie Plätze anschauen. Unsere Vorstellung vom Marktplatz, von der Piazza, der Plaza, ist immer diese theatralische Rahmung mit Fassaden. Und in Europa hat sich in der altbürgerlichen Zeit ein richtiger Fassadenkult entwickelt. In China hat es sowas nie gegeben. Es hat auch keine bürgerliche Gesellschaft gegeben, auch in alter Zeit. Und jetzt kann man eben das Phänomen sehen, dass in den kommerzialisierten offenen Räumen so etwas wie eine Medienfassade, ein Fassadenersatz sich entwickelt. Dazu sage ich später dann auch noch etwas. Ja, dann das Thema Zentralität. In Europa haben wir eine Tradition der soziokulturellen, nodalen Zentralität. Also wir haben Innenstädte traditionell, auch aus alten Zeiten, aus altbürgerlichen Zeiten, in denen ein Marktplatz, ein Rathaus und eine Kirche gewissermaßen die Stadtkrone definiert. Für viele deutsche kleinen Städte und Mittelstädte ist das auch heute immer noch sozusagen the heart of the city. Und in den Vereinigten Staaten haben wir die Entwicklung der CBD, des Central Business District, also eine kommerzielle Interpretation der Zentralität, Das hat etwas mit dem Liberalismus und mit der Vorstellung der Raumkonstruktion in den Vereinigten Staaten zu tun. Und in China haben wir eine Tradition der Axialität. Die Achse, das kennen wir aus dem Barock, ist immer schon die Sprache der Macht im Raum gewesen. Ja, eine Achse, ein Trivium und so weiter, dieses Aufspannen des Raumes. Und da lassen sich dann hierarchische Sequenzen im Raum definieren. Also Gesellschaften, die hierarchisch aufgebaut sind mit extremer Zuspitzung der Macht, realisieren oder schauen sich gerne im Raum in dieser axialen Form an. Und auch darauf werde ich kurz eingehen. Es gibt dann noch einen Punkt, weil ich eventuell dazu auch noch Beispiele zeige. Das Thema Verwestlichung wird oft sehr oberflächlich gesehen in der Praxis, also Städte zu fiktionalisieren, Städte einfach nachzubauen. Es hat auch mal die Intention gegeben, die Stadt Weimar in China 1:1 nachzubauen. Es sind englische Städte 1:1 nachgebaut worden und so weiter. Wir beobachten aber gegenwärtig in China doch eine stärkere Hinwendung ins eigene, in die eigenen Traditionen. Okay, jetzt ein paar Bilder als Eindrücke. Also das ist ein Bild zum Thema kompaktes Städtewachstum. Also so sieht es aus. Die Ampeln funktionieren bereits, während noch gebaut wird. Hier sehen Sie ein Beispiel dafür, wie also Menschen noch Maschinen ersetzen. Hier werden die Fundierungen für Wolkenkratzer, für Hochhäuser gebaut, und zwar von Mann und Frau. Ein Mann und eine Frau machen eine dieser Verankerungen. Die Frau sitzt an einer Kurbel und kurbelt den Mann nach unten, dann werden die eimerweise der Sand die Erde herausgezogen. Hier sehen Sie ein Beispiel, ich habe das erwähnt. Da wurde also eine Siedlung ins Schaufenster gestellt. Man hat sie nicht akzeptiert, aus welchen Gründen auch immer. Und dann wird sie, nachdem sie ein Jahr etwa steht, wird sie abgerissen. Und es wird was Neues gebaut. Thema öffentlicher Raum, öffentliche Räume, Parks und so weiter sind sehr, sehr knapp. Die Grünflächenzahl pro Kopf ist ein Bruchteil von dem, was wir als selbstverständlich erachten. Und die Menschen suchen sich die Orte, wo sie ihr Tai Chi machen können oder ihre Tänze. Und das sind dann oft solche Plätze eben unter Autobahnen oder mitten auf Verkehrsinseln und so weiter. Ja, und hier ein Bild zu diesem Thema serielles Luxuswohnen. Es gibt also wirklich Siedlungen mit hundertfachen Replikaten und man findet da nichts dabei, weil das Image ist eben kollektiv und nicht das Einzelne. Also das ist ein ganz wichtiges, sehr subtiles Thema. Hier sehen Sie also drei Beispiele, oben links aus Qingdao, unten aus Shanghai und rechts auch aus Shanghai. So, es gibt bei der Annäherung an den chinesischen Stadtraum einen sogenannten binären Code, so nenne ich das, zu beachten, und zwar den binären Code von offenen und geschlossenen Räumen. Und offene Räume sind in der Regel kommerzielle Räume. Kommerzielle Aktivitäten, Handel, Einzelhandel sind die Garanten dafür, dass Räume für jeden zugänglich sind. Der Rest der Funktionsräume der Stadt sind mehr oder weniger alle geschlossen, allen voran natürlich die Wohnsiedlungen. Und da sehen Sie auf der rechten Seite zwei Beispiele mit so Rollgattern ausgestattete Eingangstore, die oft sehr repräsentativ aussehen. Oben rechts ist es eine ältere Einrichtung, schon zur Mao-Zeit. Heutzutage sind das sehr üppig ausgestattete Eingangstore. Ich möchte mich jetzt diesen geschlossenen Nachbarschaften etwas näher zuwenden. Und es gibt dort vier Imperative zu beachten in China. Das ist also gewissermaßen die Botschaft an die Architekten. Wenn ihr dort baut, müsst ihr achten auf diese vier Dinge. Und wenn ihr das nicht tut, dann könnt ihr größere Probleme bekommen. Ich werde da auch ein Beispiel später dazu zeigen, wie ein deutscher Architekt Probleme bekommt, indem er diese Imperative nicht beachtet hat. Wohnsiedlungen müssen abgeschlossen sein. Wohnsiedlungen müssen introvertiert sein. Das heißt, introvertiert, nach innen gerichtet, nicht mit Fassade nach außen. Es gibt keine Fassade, die ist völlig uninteressant. Nach innen heißt, sie müssen einen Innenhof. Und das ist eine uralte chinesische Tradition. Also die Anwesen der Großfamilien, sie hatten auch früher schon einen Innenhof und wurden um einen Innenhof herum organisiert, Sichuyen. So heißen diese Anlagen auf Chinesisch. Und im Grunde wird das hochaggregiert auf die Ebene eines Kollektivs, das also in einer geschlossenen Nachbarschaft, wobei diese geschlossenen Nachbarschaften, die können 10.000 und mehr Einwohner haben, manchmal auch weniger, aber es sind sehr, sehr große Anlagen. Und sie haben jetzt also einen ausgestalteten Nachbarschaftshof, ich werde Bilder dazu zeigen. Wohngebäude sollten nach Süden orientiert sein. Das hat sicher klimatische Ursprünge, aber wenn wir einen Sichuyen analysieren, dann sehen wir, dass die wichtigsten Mitglieder der Familie, und das sind immer die Eltern oder die Senioren, in dem Haus, im Geviert, um den Hof herum lebten, das nach Süden ausgerichtet ist. Das Südhaus war auch immer das schönste und beste Gebäude. Es hat klimatische Gründe ursprünglich, aber wird mit Status aufgeladen. Und dieser Status der Südorientierung, der wird gewissermaßen von der neuen Mittelschicht und Oberschicht in China adoptiert. Und man verlangt heute, dass seine Wohnung, die man also im Kondominium kauft, dass dieses nach Süden orientiert ist. Der klimatische Hintergrund ist sehr einfach. China liegt sehr südlich, die Sonne steht sehr hoch, der Einfallswinkel ist sehr steil und dadurch heizen sich die Wohnungen nicht so auf, wenn nach Süden hin orientiert ist. Wenn man nach Westen oder Osten, da würden sich die Wohnungen viel zu sehr aufheizen, weil die Sonne dann niedriger steht. Compounds müssen, das ist der vierte Imperativ, ein identitätsverbürgendes kollektives Image verfügen über eine Markenidentität. Branding of Neighborhoods. Das ist ein Riesenthema in China, in einer Art und Weise, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Für uns reicht es, wenn wir viel Geld haben, Mercedes oder BMW zu fahren, damit sind sozusagen unsere öffentlichen Statusprobleme mehr oder weniger gelöst. Chinesen reicht das nicht, das muss also auch in der Architektursprache und so weiter im Arrangement des Compounds sichtbar werden. Die Wohnsiedlungen sind damit abgeschlossen, introvertiert, sie sind orientiert, mit Markenidentität versehen, sie sind vertikal, kein Problem, das hat keinen negativen Einfluss, so wie bei uns, und sie sind schließlich organisiert, sie gelten als die kleinsten Verwaltungseinheiten der Stadt, es gibt also sogenannte Neighborhood Committees. So, jetzt schauen wir uns mal ein paar Bilder an. Zu meinen Thesen. Also hier sehen wir links eine Torsituation. Sie sehen also relativ aufwendig und üppig. Rechts oben sehen Sie einen sehr typischen Innenhof einer Nachbarschaft, also umstellt mit den nach Süden orientierten Wohnhochhäusern. Links unten sehen Sie einen solchen vertikalen Block und rechts unten sehen Sie ein Beispiel, ich zeige mehr, ja, eines Innenhofes, in dem eine Kopie der Rialto Bridge, der Rialto-Brücke aus Venedig steht, ein ganz beliebtes Motiv. So verschafft man dann also eine Markenidentität. Also Introversion. Links oben sehen Sie ein Modell des Sichuyen, eines Bausteines der alten chinesischen Hutong-Siedlungen, die also auch schon geschlossen waren. Und rechts sehen Sie, haben Sie einen Blick auf einen neuen Nachbarschaftshof und unten jeweils auch, also unterschiedliche Interpretationen. Sie sehen, die sind also wirklich freiraumarchitektonisch durchgestaltet und eignen sich hervorragend als Orte der Begegnung, als Naherholungsräume und so weiter. Die haben also eine durchaus hohe Qualität. Die Markenidentität wird gestiftet durch Namen, irgendwie prominente Namen, die sich gut anhören. Zum Beispiel hier Center Palace. Das hört sich doch schon toll an, in so einem Compound zu leben, der Palast heißt. Dann Identität durch den architektonischen Stil. Rechts oben sehen Sie ein Beispiel eines sogenannten toskanischen Stil, der sehr beliebt ist in China. Und unten links sehen Sie Markenidentität oder Identität durch Beleuchtungskonzepte. Da werden also so Dachhüte, Dachhauben werden nachts angeleuchtet. Und rechts unten sehen Sie also solche Dachkonstruktionen. Dach hat etwas mit Hut. Also in China gibt es eine Tradition, das wissen wir von den alten chinesischen, also sehr üppig ausgestatteter Dächer. Und Dächer sind immer große Bedeutungsträger. Ja, das ist, hat etwas mit der Farbe der Ziegel zu tun. Das hat mit der Anzahl, also der kleinen Figuren zu tun, die auf den Firsten angebracht sind. Da gibt es bestimmte Regeln, unterschiedliche Zahlen und so weiter. Also der Kaiser, der war privilegiert, der hatte gelbe Dachziegeln und so weiter. Also es gibt eine große Tradition des Hutes sozusagen, des Hutträgers. Also früher wurde auch Status durch den Hut. Ja, und irgendwie geht es dann so weiter. Und heute möchte man eben das Dach nutzen, um Distinktion zum Ausdruck zu bringen. Und dann gibt es solche Dinge eben. Ja, hier sehen Sie ein paar Beispiele. Man kann tausende solcher Fotos machen. Und jeder Compound ist durch einen bestimmten Dachtyp charakterisiert und unterscheidet sich unter anderem durch diesen Dachaufbau und durch diesen Architekturstil. Also es ist nicht so, dass innerhalb eines Compounds das sich individualisiert. Das geht nicht. Oder Branding mit großen Namen. Vienna Forest Villa oder Elegant Garden. Links unten sehen Sie Weimar Villa. Ja, man hat ja mal versucht, aber hier haben die Architekten dann so etwas assoziativ den Bauhausstil versucht zu bedienen, denn das Bauhaus ist ja in Weimar gegründet worden. Oder unten Shanghai International Garden. Okay, jetzt, das war also ein kleiner Blick auf den geschlossenen. Und jetzt ein Blick auf den offenen Stadtraum. Zum offenen Stadtraum gehören Handel, Verkehr, Repräsentation und Residualraum, also Resträume, Brachflächen und so weiter. Wobei man sagen muss, also der wirklich wichtige offene Raum ist eigentlich durchgängig der kommerzielle Raum. Es gibt in China, wie ich vorhin schon sagte, keine wirkliche Tradition des öffentlichen Raumes. Also es geht nicht so sehr um öffentlich-privat, sondern es geht um offen und geschlossen. Und dieser offene Raum hat nicht sehr großen Respekt bei den Chinesen. Es ist der geschlossene Raum, der den Respekt der Chinesen hat, aber nicht der offene. Der offene, ich habe es in diesem Buch geschrieben, ist irgendwie der Packesel der Stadt. Das ist ein Funktionsraum. Das ist ein Raum, den man möglichst schnell überwinden muss, also der Mobilitätsraum, um dann zu Räumen zu kommen, wo alles Wichtige ist. Und das Wichtige ist eben die Familie. Das Kollektiv, die Gruppe. Und artikuliert sich eben in geschlossenen Räumen. Und deswegen fällt es Chinesen relativ leicht, also diese Grenze vom Privaten oder Intimen ins Offene zu überschreiten. Und sie reklamieren oder programmieren diesen Raum mehr oder weniger nach Belieben. Es gibt eine schöne kleine Episode im Vorfeld der bereits erwähnten Weltausstellung. Hat man also in Shanghai ein Verbot erlassen, mit dem Schlafanzug in der Straße herumzulaufen. Weil das war ganz selbstverständlich, dass man das tat. Da hat niemand etwas dabei gefunden. Ich habe, als ich das erste Mal gesehen habe, irgendwie gedacht, dass es jemand aus dem Krankenhaus davon gelaufen und habe nach dem Krankenhaus gesucht, aber es gab keins. Ja, also das ist etwas, was ich als Intimisierungen des offenen Stadtraumes bezeichne. Dann anstatt eines bürgerlichen Fassadenkultes, das hatte ich bereits erwähnt, gibt es eine zunehmend starke mediale zur Schaustellung kommerzieller Angebote im Stadtraum. Also die Media City der Moderne, die entwickelt sich meiner Ansicht nach wirklich in China. Es ist ganz unglaublich, was man da inzwischen sehen kann. Ich zeige nachher ein paar Bilder dazu. Es gibt kein Orientierungsgebot für den Einzelhandel. Wohngebäude müssen nach Süden orientiert sein. Der Einzelhandel kann nach Norden, Westen, Osten. Das ist ganz egal. Und dadurch kommen die städtebaulichen Freiheiten. Und es ist oft so, wenn Compounds sehr groß sind, sagen wir mal 10.000 Einwohner haben, dass statt einer Mauer Nahversorgungszeilen, also sozusagen Einzelhandelszeilen, um den Compound herum gebaut werden. So, dass man, wenn man in so einem Compound wohnt, morgens seine Brötchen sozusagen genau um die Ecke holen kann, weil das so eingefasst ist. Dadurch also die städtebaulichen Freiheit, dadurch auch oft die Illusion von Leuten aus Deutschland oder dem Westen, die durch die chinesische Stadt fahren und denken, es sieht fast genauso aus wie bei uns. Aber es sind getrennte Erschließungssysteme, also ganz anders wie bei uns. Ja, und dann schließlich Themenstädte als offene Stadtbühnen. Ich hoffe, dass meine Zeit reicht, dass ich dazu zu den Beispielen komme. Also hier ein paar Beispiele für solche Intimisierungen. Die Bürgersteige werden also zum Aufhängen von Wäsche benutzt oder man stellt seinen Frühstückstisch nach draußen und so weiter. Also Bürgersteige, im deutschen Wort steckt das ja schon so drin, der Bürgersteig. Das ist etwas, was politisch erkämpft worden ist. Und diese Idee, die gibt es in China eigentlich nicht so. Man kann sehen beispielsweise wie Taxifahrer, ich glaube, da kommt irgendwann noch ein Bild, einfach den Bürgersteig nutzen als eine weitere Fahrspur. Und da im Verkehr genauso hierarchisch gedacht wird wie in der Politik, müssen die Fußgänger, die am Ende sozusagen dieser Hierarchie stehen, die müssen ja gucken, wo sie bleiben. So, es gibt zwei offene Hauptplatztypen. Das ist der erhabene Platz und der kommerzielle. Der kommerzielle ist sicher der wichtigste, habe ich bereits gesagt, aber der erhabene Platz ist auch etwas, was also in der Ikonografie Chinas eine große Rolle spielt. Und das Vorbild ist natürlich der von Mao Zedong angelegte Tiananmen, der wahrscheinlich der größte Platz der Welt überhaupt ist und mit einer Piazza oder Plaza oder sowas nichts zu tun hat. Das ist ein Champ de Mars, ein Aufmarschplatz, der eigentlich nur dadurch zivilisiert wird, dass unglaublich viele Menschen, Touristen sich auf ihm aufhalten. Ein riesiger Platz und der auch vom Format her durch andere Plätze in China nicht übertroffen werden darf. Also unten ist der Platz, unten links in Xi'an, an der Pagode der großen Wildgans, der fast so groß wie der Tiananmen ist, aber eben nicht größer sein darf. Rechts zwei Beispiele für kommerzialisierte Räume. Also ein Lilong, eine alte Siedlung, wird geöffnet durch Kommerz. Ansonsten ist das ein geschlossener Bereich. Hier sehen Sie die von mir bereits erwähnte kommerzielle Rahmung. Ich nenne das sozusagen eine kleinteilige, segregierte Mischnutzung. Eine segregierte Mischnutzung, während wir eine integrierte Mischnutzung haben in Deutschland. Bei uns kann man in einem Gebäude wohnen, in dem unten Geschäfte drin sind. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist dasselbe Erschließungssystem. Das geht in China nicht. Das Wohnen ist getrennt vom Einzelhandel. Und es sind unterschiedliche Erschließungssysteme und man benutzt hier sehen Sie die vier Beispiele, den Einzelhandel, diese Zeilen, um die Blockränder zu schließen. Gerade im Ost-West-Bereich, man hat also sozusagen den Zeilenbau und im Osten und Westen hätte man sonst offene Flanken und die schließt man mit Einzelhandelsgeschäften. Und das kann man bei diesen großen Formaten, kann man das ohne Probleme machen. Und dadurch werden die Blockränder in einer Art und Weise geschlossen, dass sie für unsere europäischen Augen schon wieder wahrnehmbar werden, weil für uns Europäer ist die Blockrandbebauung etwas ganz und gar Typisches. Ja, und eigentlich der Zeilenbau, der Bauhausmoderne, ja eigentlich ein Abweichen einer europäischen kulturellen Regel. Ja, hier sehen Sie europäische Extraversion, ein paar Beispiele von Fassaden. Unten links eine modern interpretierte parzellierte Blockrandbebauung. Und auch diese Parzellierung ist sowas Typisches, was bei uns immer noch eine Rolle spielt in der Stadt. Das heißt eben der einzelne Eigentümer. Während es in China Superblocks sind, die durch Developer erstellt werden und wo dann die Wohngebäude über Condominiums an die einzelnen Leute vermarktet werden. Also ein ganz anderes System. China ist so anders. Aber man muss es erstmal knacken. den Code. Rechts unten sehen Sie ein Fassadengebäude aus einem Gebäude aus Harbin, das gewissermaßen russischer Herkunft ist, also eine sehr opulente, eklektizistische Fassade. Hinter dieser Fassade verbergen sich Hofhäuser mit sehr schönen Höfen. Ja, hier ein paar Beispiele für diese Medienfassaden, also diese von mir gerade gezeigten europäischen extraversen Fassaden hat es in China nie gegeben. Und jetzt gibt es aber eben diese Kommerzialisierung der offenen Räume, die übrigens schon eine alte Tradition in China hat. Im Grunde nutzt man jetzt die Fassaden für Werbebotschaften, für kommerzielle Werbebotschaften. Und links unten sehen Sie eine Aufnahme auf das neue Shanghai, auf Pudong, also Lujiazui. Und darf ich mal weggehen? Hier sehen Sie also wie ein Hochhaus, ein Wolkenkratzer als Werbefassade benutzt wird. Also das heißt, die Fassaden der Wolkenkratzer werden ausgelegt als Videoscreens und man kann sogar Filme auf ihnen anschauen. Und das ist natürlich eine neue Dimension des öffentlichen Raums. Inzwischen werden in Hongkong, ein Pionier dieser Medienfassaden, werden Hafentouren angeboten, in denen man nachts dann auf dem Schiff sitzt und sich diese Medienfassaden anschauen und bestaunen kann. Rechts unten die Nanjing Lu in Shanghai, also auch eine dirigierende Fassadenwelt. Ja, ein weiteres Thema, weitere wichtige Kodierungen des chinesischen Stadtraums. Also die Neuinterpretation der fordistischen Moderne, während in Europa, in Deutschland der Zeilenbau, der soziale Wohnungsbau, der Plattenbau, wie man auch sagt, wirklich ans Ende gekommen ist und über kaum relevante sozialen Status mehr verfügt, hat man meiner Erachtens auch unter dem Bevölkerungsdruck natürlich den fordistischen Zeilenbau, der Bauhausmoderne, in die Postmoderne überführt und dabei gewissermaßen diese starren Zeilen in Schwingen gebracht. Und die starren Punkte ins Tanzen. Dazu zeige ich Beispiele. Also es hat eine postmoderne Weiterentwicklung gegeben, die es bei uns in dieser Weise im städtebaulichen Maßstab nicht gibt. Dann die Suburbanisierung, das ist das, was ich bereits anfangs benannt habe als kompaktes Stadtwachstum, das wir in dieser Form nur in China finden. Dann ein weiteres Thema, das ich hier nicht behandeln kann, aber das hochinteressant ist, das ist die Tradition des chinesischen Gartens und dessen Einwirkungen auf die Freiraumgestaltung in China, die sich deutlich unterscheidet von architektonischen Traditionen bei uns. Also auch hier ist die Geschichte wirksam. Sie ist selbst dann wirksam, wenn sie nicht so offen und direkt reflektiert wird, wie das Beispiel also dieser Innenhöfe oder der Südorientierung. Erst im Nachhinein wird man sozusagen gewahr, das ist eigentlich chinesische Tradition. Dann westöstliche Hybride, die Lilong oder Yingyu Blocks, auch ein ganz interessantes Thema, das ich hier nicht weiter beleuchten kann. Ich habe nur hier auf dieser Seite drei Bilder gebracht dafür. Sie sehen auf der linken Seite zwei Lilong. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, diese Lilong haben Fassaden. Diese Fassaden kommen aus Europa, das ist der europäische Einfluss, aber sie schauen nicht auf öffentliche Räume, sondern auf innere Räume, sozusagen interne Zugangswege. Und sie sind also eine Kombination aus Chinesisch und Europäisch, das ist sehr interessant. Und rechts sehen Sie einen Hinterhofbereich, also eines solchen Yingyu Blocks aus Harbin. Vorne eine russische Fassade, dahinter ein chinesisches Hofhaus, hier vollgestellt mit allerhand Materialien, die im kalten Winter, im sibirischen Winter Harbins dann verheizt werden. Hier, so sieht Fordismus aus. Wenn Sie mit Google Earth auf chinesische Städte hinuntergoogeln, dann sehen Sie solche Strukturen. Eigentlich die Gebäude sind eben in Zeilen angeordnet, wie Magnetspäne sozusagen. Das ist Fordismus. Ne? Den kennen wir auch aus den Plattenbauten, insbesondere der ehemaligen DDR, aber auch in der früheren Westdeutschland hat es das auch gegeben. Inzwischen ein geringer sozialer Status, vieles von dem wird abgerissen. In China natürlich unter dem Bevölkerungsdruck existieren sie weiter, aber die sind weiterentwickelt worden. Und das ist das, was ich eben schwingende Zeile, tanzende Punkte. Man lässt sie schwingen, sie orientieren sich mehr oder weniger nach Süden, aber nicht mehr vollständig. In Shanghai ist übrigens das Verlassen der Südorientierung nicht genehmigungsfähig. Also es muss eine Südorientierung, man darf geringfügig 5-10%, bei 30% Abweichung von der Südorientierung braucht man eine Sondergenehmigung. Also Sie sehen, wie wichtig das nach wie vor ist, aber man lockert das auf und man bekommt es hin, obwohl es nach wie vor Zeilenbau ist und Massenwohnungsbau, durchaus hohe Qualitäten hinzubekommen. Große Straße und vertikaler Block. Also man hat die vertikalen Hochhäuser. Auf der anderen Seite, die große Straße ist so ein Derivat, ein Abkömmling des erhabenen Platzes. Also was man im Tiananmen schon hatte oder in diesem Platz an der Pagode der großen Wildgans, diese Erhabenheit, die projiziert man jetzt auf Straßen. Es gibt wirklich 8-spurige Zufahrtsstraßen. Das sind nicht Autobahnen, sondern die führen zu Wohnsiedlungen und sind 8-spurig oder 10-spurig. Und das ist irgendwie eine Art Visualisierung der chinesischen Zukunft. Großartige Räume. Das ist nicht nur eine Reaktion auf den Automobilismus, sondern das ist auch eine große Geste. So wie früher, vielleicht im Mittelalter, man die geringste Baudichte im Zentrum der Stadt hat. Das ist Luxus, ja, geringe Baudichte. So macht man große Straßen als purer Luxus. Ja, lineare Zentralität. Also Sie sehen auf der linken Seite ein historisches Beispiel. Das ist das Grab der Kaiserin Wu. Viele kennen es noch nicht. Ich empfehle das ganz dringend. Das ist, glaube ich, die größte Pyramide der Welt. Die ist also größer noch als die ägyptischen, weil diese Kaiserin Wu, ihr Selbstbewusstsein war stark genug, statt einer Pyramide gleich einen ganzen richtigen Berg zu nehmen für ihren Sarkophag. Und sie hat dann sozusagen ihren Körper in den Raum hinein abgebildet und dabei natürlich auch eine Achse, ich glaube, diese Achse hat eine Länge von circa 14 Kilometer. Genau weiß ich es nicht, man sieht das Ende nicht. Und ja, Sie sehen auch die Formen, weibliche Formen, über die dann diese Achse hinweggeht. Und der Sarkophag ist noch nicht entdeckt. Also das einmal zum Thema Achse. Dann sehen Sie oben einen Plan der Stadt Peking. Also es ist kein Zufall, dass die Olympischen Spiele, die Anlagen der Olympischen Spiele auf die Drachenachse gelegt wurden im Norden. Und es ist auch kein Zufall, dass der neue Central Business District, das neue ökonomische Zentrum der Stadt Peking, auf die Chang'an-Achse gelegt wird. Also nach wie vor ist die Achse ein Bedeutungsträger und ein Moment der Organisation einer räumlichen Hierarchie. Und im Übrigen inzwischen erkannt von den Stadtplanern als ein hervorragendes Element, räumlich eine Megastadt zu organisieren. Sie sehen unten ein Beispiel aus dem Stadtzentrum, neuen Stadtzentrum von Shenzhen mit dem Blick auf das neue Rathaus. Auch hier eine axiale Struktur, ein bisschen mit pittoresken Elementen aufgelockert. Und auf der rechten Seite sehen Sie etwas sehr Interessantes. Es gibt also eine weitere Stadt, die sich auf die Megastadtgröße zubewegt in Nordchina. Das ist die Stadt Shenyang, so heißt sie. Das ist da die Heimatstadt dieses Pianisten Lang Lang, nicht wahr? Dadurch vielen vielleicht bekannt. Und dort haben Stadtplaner, also um diese wuchernde Stadt irgendwie unter Kontrolle zu bekommen, zurückgegriffen auf die chinesische Tradition der großen Achsen und haben den sogenannten goldenen Korridor vorgeschlagen. Eine Achse ließ sich nicht mehr richtig machen, weil dazu schon viel zu viel überbaut war. Aber man hat einen goldenen Korridor definiert und dieser Korridor, dem gelingt es tatsächlich, Ordnung und Struktur, einen privilegierten Raum zu definieren in dieser Stadt. Und dieser goldene Korridor wird zurzeit immer weiter verlängert und auch noch mit solchen Moden verbunden wie dem Sprung über den Fluss. Viele chinesische Stadtgründungen sind Einufergründungen. Und weil das in Shanghai so wunderbar funktioniert hat mit dem Sprung von Puxi nach Pudong, machen das jetzt viele chinesische Städte nach und springen über den Fluss, sozusagen im Zuge des weiteren Wachstums. Und das ist im Goldenen Korridor auch geschehen. Also man muss mich stoppen, wenn ich aufhören soll. Ich wollte jetzt eigentlich noch ganz gerne, bevor ich dann zum Schluss komme, zwei, drei Beispiele fiktionaler Städte zeigen. Das interessanteste Beispiel ist ganz sicher die deutsche Stadt Anting-Neustadt, Anting-Newtown, eine von 9 Satellitenstädten, mit denen versucht wird, in Shanghai das enorme Städtewachstum zu kontrollieren, indem man solche Newtowns gründet. Und den Auftrag hat der sehr bekannte Architekt Albert Speer aus Frankfurt bekommen für den Masterplan. Und er hat sozusagen die ganze europäische Agenda hat er angewandt, das heißt also soziokulturelles Zentrum mit Kirche, Rathaus und Marktplatz, dann kleinteilige Funktionsmischungen, also Wohnen, Einzelhandel, Gewerbe und Dienstleistungen, alles zusammen, eine offene Stadt, ein offener europäischer oder deutscher Grundriss, ohne Compounds. Dann parzellierte Blockrandbebauung, zumindest ein Imitat der parzellierten Blockrandbebauung, dann Fassadenkult, Extraversion, gebogene Straßen, das gehört auch zur Grammatik der alten europäischen Stadt. Das war im Mittelalter ein ästhetisches Ideal, nicht wahr? Weil man die Fassaden dann auch bewundern kann. Wenn man in einer Achse sieht, man keine Fassaden. So, und jetzt ein paar Impressionen von Anting. Links unten sehen Sie solche Fassadenabstraktionen. Es ist natürlich der deutsche nüchterne Stil. Dann rechts oben sehen Sie die Mischnutzung, also unten sind die Geschäfte im unteren Stockwerk, im Parterre und darüber dann die Wohnbebauung. Im Hintergrund sehen Sie eine Art Campanile. Das sollte der Rathausturm sein, da ein Rathaus nicht benötigt wird. Für diese Stadt ist das ein Shoppingcenter mit einem Campanile. Und unten sehen Sie eine Kirche, Entwurf hier aus Hamburg. Ja, von Gerkan. Ja, dieser offene Grundriss verstößt gegen 3 Imperative, gegen 3 der von mir 4 anfangs genannten Imperative. Erstens, er unterscheidet nicht zwischen geschlossenen und offenen Stadtraum. Dann, introvertierte Nachbarschaftshöfe sind nicht vorgesehen. Ja, wenn Sie eine Blockrandbebauung machen, dann ist der Innenhof, der dann entsteht, eine Restfläche, so wie bei uns auch. Ja, vielleicht bestenfalls zum Wäscheaufhängen genutzt oder sowas. Dann die Blockrandstruktur. Wenn man also einen Blockrand baut mit Wohngebäuden, bietet zu wenig Südorientierung. Ist ja klar, ne, weil der Blockrand geht in jede Richtung. Und die Folge, unten rechts sehen Sie so eine kleine Skizze, wie man versucht hat, damit fertig zu werden. Man hat also einen quadratischen Block, der wird dann in die Länge gezogen. Dadurch kriegt man dann mehr Südfassade. Er wird immer dünner. Er wird irgendwann so dünn, dass nur noch eine Zeile übrig bleibt. So ist ganz vieles, viele Blöcke sind irgendwann in Zeilen. Oder ganze Blöcke sind weggenommen, um eine Art Innenhofsituation zu bekommen. Die Folge ist ein ziemliches Desaster. Ja, die Chinesen verstehen diesen Raum nicht, der ihnen da angeboten worden ist, diesen europäischen Raum. Und jetzt hat man Ja, sie verstehen ihn nicht, weil es entstehen dann eben halb, nein, sie verstehen ihn nicht und deswegen versucht man nachzubessern. Man hat dann kleine Tore, ich muss die Bilder zeigen, ich glaube, es ist besser. Sie sehen, man hat kleine Tore hingestellt und ja, diese Tore, die signalisieren eigentlich eine widersprüchliche Botschaft. Das ist also halb geschlossen, ist zu viel geschlossen für den Kommerz. Und halb geschlossen ist eben zu wenig geschlossen für das Wohnen. Also für kommerzielle Nutzung nicht attraktiv, fürs Wohnen auch nicht attraktiv. Also hat diese Stadt riesige Probleme. Überall diese kleinen Häuschen, eine Verlegenheitslösung. Ich habe es Miniaturisierung, Problemlösung durch Miniaturisierung. Aber es funktioniert eigentlich nicht, sondern macht das Problem eigentlich noch deutlicher. Ja, Sie sehen, es entstehen fragmentierte Baukörper. Links unten sehen Sie die Zeilenstirnseiten, die auf die Straße stoßen. Das ist das Gegenteil einer europäischen Blockrandbebauung. Die wollte man ursprünglich, übrig geblieben sind Zeilen. Es funktioniert vorne und hinten nicht. Diese Stadt, immerhin dieser eine Teil gebaut für ca. 40.000, 45.000 Menschen, steht bis heute mehr oder weniger leer. Man muss dazu sagen, Albert Speer ist gebeten worden, ein Fake, eine Imitation der Stadt Weimar. Das ist die Partnerstadt von Weimar, der deutschen Klassikerstadt, eine Kopie zu bauen. Und das hat er abgelehnt, ich denke zu Recht. Er wollte moderne deutschen Wohnungsbau oder Siedlungsbau zeigen. Aber die Regeln sind eben nicht hinreichend beachtet worden. Hier wird deutlich, wie sehr unterschiedlich der chinesische Stadtraum funktioniert. Anders haben es die Engländer gemacht. Die Engländer sind also auch gebeten worden, irgendein englischer Architekt, und sie haben Thamestown gebaut. Und die Engländer haben sich also keineswegs versperrt gegen den Wunsch, also eine Kopie oder Kopien zu bauen. Also sind die Architekten herumgelaufen in England und haben mit Kamera und Videoapparat haben sie die Fassaden gescannt und diese Gebäude eins zu eins nachgebaut. Aber diese fiktionale englische Stadt, die hat man in eine offene Stadtbühne gestellt. Niemand wohnt dort. Auch wenn das so wie Wohnhäuser aussieht, es sind nur Fassaden, wie im Hollywood-Film. Ja, das ist eine offene, kommerzielle Stadtbühne. Der wichtige kommerzielle Bereich, der sich dieser Stadt angenommen hat, ist die Wedding Industry, die Hochzeitsindustrie. Es ist schwer, dort ein Foto zu machen, ohne ein Hochzeitspaar irgendwie mit drauf zu kriegen. Sie sehen unten auch so eine Hochzeitskutsche. Und die Menschen wohnen in den Compounds drumherum. Und das funktioniert. Ja, man hat innen, hat man den Traum der englischen Stadt und drumherum wohnt man, wie im Theater, wie im Parkett, guckt man auf die Theaterbühne. Ja, das sind ein paar weitere Impressionen dieser Stadt. Sie sehen hier die Kathedrale von Bristol, eine 1:1 Kopie. Man kann sogar eine christliche Hochzeit dort machen, zumindest eine Liturgie. Alles Fiktion. Und unten rechts sehen Sie ein Bild, also dieser mit Videokamera und Zaun bewachten Siedlung, Villensiedlung, wo die Menschen dann wohnen. Und das sieht dann im Plan so aus. Der rote Bereich, das ist also die offene Stadtbühne, in der niemand wohnt, auch wenn es so aussieht, auch wenn es da große viktorianische Gebäude gibt, wohnt niemand dort. Und drumherum in den blauen Bereichen wohnt man. Das ist ein chinesischer Grundriss, den versteht jeder dort. Ja, ein anderes Beispiel ist die, ich nenne so etwas eine Travestie, die Travestie einer Stadt, also eben eine chinesische Stadt mit einer englischen oder skandinavischen Verkleidung. Auch hier gibt es ein Befolgen der Regeln der europäischen Stadt, allerdings auch in einem offenen Stadtraum. Es werden Mansardgiebeldächer viel gebaut. Sie sehen das oben rechts in dem Foto. Das repräsentiert dann skandinavische Architektur. Es wird ein Marktplatz gebaut. Es gibt eine fiktionale Mischnutzung. Es gibt fiktionale parzellierte Blockrandstrukturen, enge gebogene Straßen und so weiter. Alles, wie ein europäischer Traum eben aussieht. Ja. Aber niemand wohnt dort. Diese Kirche, die dort steht, wird auch gar nicht benutzt. Die ist leer. Es gibt dort eine öffentliche Toilette. Ja, und sieht dann diese Stadtbühne aus. Sie sehen rechts eine Fußgängerstraße. Bisher kein Fußgänger hat sich da verirrt. Das ist noch ganz neu. Sie sehen unten links eine Skulptur mit einem nackten Mann und einer nackten Frau. Das wird als nordisch offenbar assoziiert. Vielleicht, weil das was mit Sauna zu tun hat. Ja, und dann sehen Sie unten rechts diese Villennachbarschaft, die dazu gehört, mit diesen Villenreplikaten. Bar jeder Individualität, obwohl sehr üppig, teuer, groß. Ja, und das vielleicht verrückteste Beispiel, und das ist eine Parodie, weil es ist eben keine chinesische Stadt, obwohl das Chinesen gebaut haben. Sie wollten den Traum der Niederlande, da muss also jemand ganz versessen darauf gewesen sein, einen Compound zu bauen. Also jetzt keine offene Stadtbühne mit Compounds drumherum, sondern eine Nachbarschaft, aber diese Nachbarschaft selber auszustatten mit all den Schönheiten der Architektur, die die Niederlande so im chinesischen Auge zu bieten haben. Und das heißt also, man hat innerhalb einer geschlossenen Nachbarschaft, so ähnlich wie die Deutschen, hat man eine Konfusion erzeugt zwischen offenen und geschlossenen, zwischen extravertierten und introvertierten Räumen, zwischen Blockrandbebauung und Südorientierung. Dieser ganze Compound, ausgelegt für 80.000 Menschen, hat gar nicht funktioniert. Es hat dann eine große Krise gegeben, auch eine finanzielle. Das kostete wahnsinnig viel Geld. Es ist pleite gegangen, das ganze Unternehmen. Der Mann sitzt im Gefängnis. Es ist also eine ziemliche Katastrophe. Und vor einem Jahr ist dieses Holland Village, so heißt das, abgerissen worden, komplett. Und so sieht es dort aus. Ja, es sind wirklich 1:1 Kopien, also des Friedenspalastes, Grachtenhäuser. Diese Grachtenhäuser, obwohl sie eigentlich als Wohnungen angeboten werden, sie funktionieren nicht, weil sie müssten einen Balkon haben. Ohne einen Balkon macht das kein Chinese heute. Und zwar am besten zwei Balkone. Und dann müsste es mit der Südorientierung müsste es richtig funktionieren. Also es klappt dort alles nicht. Man hat versucht, das eine Weile zu beleben in diesem großen Bahnhof, in dem Hauptbahnhof von Amsterdam, links unten. Ist das größte Restaurant, das ich je gesehen habe. Also da kommt kein Zug an, da fährt auch kein Zug weg, sondern dort, wo die Gleise sind, ist ein riesiges Restaurant, das so groß ist, dass also das Servieren wirklich dort nur mit Inline-Skate funktioniert. Ja, das war's. Vielen Dank.